Wenn der alte Bauer den Hof an den jungen Bauern übergeben hat, dann kriegte der alte Bauer eine Barrente. Und deshalb war der alte Bauer immer massiv daran interessiert, dass der junge Bauer nicht zu früh Feierabend machte. Natürlich haben die Alten Interesse daran, etwas rauszubekommen aus dem System. Aber sie haben eben auch ein Interesse daran, dass das System finanzierbar bleibt. Wenn die Boomer in Rente gehen, dann wird die politische Unterstützung für ein höheres Renteneintrittsalter, die wird deutlich steigen. Nach der Veröffentlichung in der FAZ. Zum Teil wüste Beschimpfungen.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge.
Über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Annika Schulz. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
Klaus, du bist ein Boomer.
Ah, jetzt kommt dieser Spruch schon wieder. Ja, ich gehöre den geburtenstarken Jahrgängen an, aber nein, der Boomer, der Begriff hat mit mir nichts zu tun, weil das heißt immer, die Alten haben keine Ahnung. Das stimmt einfach nicht.
Naja, aber ihr seid ja schuld an dem Problem der Rentenversicherung.
Na, vielleicht hast du da gar nicht so recht damit, mit dieser Behauptung. Mhm. Vielleicht sind wir sogar Teil der Lösung.
Der Lösung? Okay, also das verstehe ich jetzt nicht, weil ich zahle immer fleißig ein, damit ihr jetzt bald eure fetten Renten kassiert. Also bin ich doch die Lösung.
Ich hatte schon geahnt, dass du dich in dieser Frage von mir sehr schwer überzeugen lässt. Deswegen habe ich mir Verstärkung geholt, einen Experten, der uns gleich erzählen wird, dass die Boomer vielleicht in der Rentenpolitik das ein oder andere bewirken können.
Okay, da bin ich mal gespannt.
Gut zu wissen.
Professor Wicker, herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut.
Ja, danke schön. Danke, dass ich dabei sein darf.
Herzlich willkommen auch von mir. Herr Wicker, ich stelle Sie kurz unseren Zuhörern vor. Sie lernen aktuell Finanzwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Und ja. Sie haben einen ganz interessanten Lebenslauf. Sie waren auch schon beim Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Sie waren an der Universität in Kalifornien und auch beim Internationalen Währungsfonds tätig. Und Sie sind so der Experte für öffentliche Finanzen und befassen sich insbesondere mit der Finanzierung öffentlicher Aufgaben wie Bildung, Infrastruktur oder eben auch Rente. Genau. Stimmt das erstmal soweit? Was habe ich denn da noch so vergessen in Ihrem interessanten Lebenslauf?
Ja, also das stimmt soweit, das klingt gut. Also gerade die Rente hat mich immer bewegt.
Ja, mein Kollege und ich, wir hatten gerade auch so einen kleinen Twist, was die Babyboomer betrifft. Das sind ja die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen. Und ich war der Meinung, ich finanziere die ja nun. Also bin ich ja die Lösung dieses Finanzproblems. Und mein Kollege, der ja der Babyboomer ist, ist das Problem. Aber Klaus meinte, das ist andersrum. Also auf welcher Seite stehen Sie denn?
Also ich bin ja Jahrgang 66, also in gewisser Hinsicht auch noch ein Babyboomer.
Sie gehören dazu.
Und, ja, ganz genau. Und also tatsächlich glaube ich, dass an beiden Seiten was dran ist. Also zunächst einmal sind die Babyboomer natürlich, oder die Babyboomer haben ein Problem, weil sie jetzt in großen Scharen in Rente gehen und natürlich gerne, sagen wir mal, ihre Rente auch gesichert haben wollen. Aber ich glaube, die Babyboomer, die tragen auch zur Lösung bei, weil sie nämlich Präferenzen für die richtige Reform haben.
Also das ist zumindest erstmal ein 1:1, ein Unentschieden in unserem kleinen Streit am Anfang. Aber beschreiben Sie doch mal, was kommt denn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf die Rentenversicherung in Deutschland zu?
Also ich meine, dass wir hier in Deutschland einen starken demografischen Wandel haben, das ist ja bekannt. Und das Besondere in der jetzigen Situation ist, dass in den nächsten Jahren in Großscharen Menschen in Rente gehen, weil die geburtenstarken Jahrgänge, also insbesondere die zwischen Ende der 50er und Mitte der 60er Jahre Geborenen, die gehen jetzt in großen Scharen in Rente und die nachfolgenden Generationen, die sind deutlich kleiner. Mhm. Was ich glaube, was die Situation nochmal besonders macht, ist, dass bevor jetzt dieser demografische Wandel so richtig, ich hätte schon fast gesagt, zuschlägt, hatten wir eigentlich erstmal eine ungewöhnlich angenehme Situation. Ja. Nämlich, wir hatten sehr viele Erwerbstätige, nämlich die ganzen Boomer. Mhm. Wir hatten noch vergleichsweise wenige Rentner. Und weil die Boomer auch vergleichsweise wenige Kinder in die Welt gesetzt haben, waren auch vergleichsweise geringe Transfers an nachfolgende Generationen notwendig. Also wir hatten jetzt, wenn man es vielleicht mal so einen Wettervergleich macht, wir hatten jetzt eine lange Phase, 35 Jahre, richtig schönes Wetter. Und was wir jetzt gerade im Moment erleben, das ist, ich würde sagen, die Ruhe vor dem Sturm.
Ja, ein Kollege von Ihnen, Professor Rürup, sagt dann immer, wir hatten eine demografische Pause.
Ja, es gibt ja den Begriff der demografischen Atempause. Ne?
Ja.
Ich halte den Begriff für nicht ganz zwingend, und zwar deshalb, weil bei so einer Atempause, da stellt man sich einen Moment vor. Das ging eine ganze Generation lang. Das waren Jahrzehnte.
Ja.
Na, nun ist die Schönwetterlage so langsam vorbei und wir stehen einfach vor einem riesigen Finanzierungsproblem. Was gibt es denn da für Möglichkeiten im Umlagesystem, dem entgegenzuwirken?
Also im Umlagesystem, da werden ja Beiträge direkt in Rentenzahlungen umgemünzt. Und deshalb sind so die klassischen Stellschrauben der Beitragssatz und die Rentenhöhe. Also wenn jetzt die Zahl der Beitragszahler sinkt und die Zahl der Rentenempfänger erhöht wird, dann wären so klassische Anpassungen entweder Beitragssatz rauf.
Also ich muss mehr
oder
zahlen.
Sie müssen mehr zahlen, genau. Oder die Renten gehen runter. Nicht? Aber beides ist tatsächlich ja, also ich will nicht sagen ausgereizt, aber die Politik hat sie ja genau genommen auch festgelegt, diese Stellschrauben kaum noch zu bedienen durch die doppelte Haltelinie, die ja im Prinzip sowohl so eine Art Beitragssatzstabilität als auch eine Rentenauszahlungsstabilität bedeuten soll. Bislang hat die Politik eigentlich darauf reagiert, indem sie den Bundeszuschuss erhöht hat. Das ist für die Rentenkasse erstmal oder in der Rentenkasse gar nicht direkt so sichtbar. Ja, aber aus dem Bundeshaushalt fließen ja inzwischen gewaltige Mittel in die Rentenkasse zur Finanzierung der Renten. Aber das ist sicher keine langfristige Lösung. Und deshalb wird, denke ich mir, das Thema Erhöhung des Renteneintrittsalters wieder auf die Agenda kommen.
Das sind ja, ich sag mal, nicht nur einfach Stellschrauben, sondern das sind ja auch richtige Eingriffe ins Rentensystem. Wie populär oder wie unpopulär sind denn solche Eingriffe?
Ja, ich würde sagen, in gewisser Hinsicht gehen alle Eingriffe natürlich mit Belastung einher. Und wenn man sich so insbesondere die Rentenreform der letzten 20 Jahre anschaut, dann merkt man auch, dass die Politik so ein bisschen so einen Zickzackkurs fährt. Also in den Nullerjahren, da wurden Dämpfungsfaktoren in die Rentenformel eingeführt, die dazu führten, dass die Renten nicht ganz so stark steigen sollten. Das führt natürlich zu politischer Opposition bei den Rentnern. Höhere Beitragssätze führen zu politischer Opposition bei den Beitragszahlern. Und das Renteneintrittsalter, das schafft, glaube ich, nochmal so eine ganz spezielle Konfliktsituation, weil hier alle Beitragszahler gewissermaßen stehen gegen alle Rentenempfänger. Ja, mein Eindruck ist, die Politik, die ist in so einem permanenten Ausbalancierungsmodus. Ja, und immer zu schauen, wo ist gerade die politische Unterstützung am stärksten oder die politische Opposition am schwächsten, und dort wird dann entsprechend werden die Stellschrauben nachgezogen.
Machen solche Pläne nicht eigentlich, also solche Oppositionen, die sich da bilden, eigentlich so eine Pläne undurchführbar? Weil irgendwie ist ja immer jemand dagegen und das ist auch meistens immer ein großer Teil der Bevölkerung.
Ja, das grundsätzlich haben wir natürlich bei Reformen oft Gewinner und Verlierer, aber jetzt gerade was das gesetzliche Renteneintrittsalter anbelangt, da verschiebt sich gerade, bedingt durch die Babyboomer, die jetzt alle in Rente gehen, das Verhältnis von Gewinnern und Verlierern. Und deshalb, glaube ich, stehen die Chancen für eine Erhöhung für eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters gar nicht so schlecht.
Dann lassen Sie uns doch mal drüber reden. Es gibt von den Gegnern einer solchen Entscheidung zwei wesentliche Argumente, die Sie dagegen ins Feld führen. Das erste Argument oder der erste Einwand lautet, in bestimmten Berufen könnte man ja heute schon bei dem jetzt geltenden Rentenalter gar nicht mehr so lange arbeiten, bis das erreicht sei. Wenn jetzt noch weiter angehoben würde, verschärfe sich dieser Zustand noch und deswegen sei das eigentlich indiskutabel. Das klingt erstmal einleuchtend, aber trägt dieses Argument auch in der Diskussion?
Ja, ich meine, das Argument, das wird ja oft vorgebracht und besonders gerne wird dabei
das Bild oder
das Beispiel des Dachdeckers genommen. Und da kriegt man gelegentlich das Gefühl, dass also praktisch alle Erwerbstätigen in Deutschland auf Dächern rumtouren. Das ist, wenn man sich das anschaut, dann ist das natürlich passt das nicht so ganz. Es gibt natürlich körperlich extrem anstrengende Berufe, die man vermutlich auch in höherem Alter nicht mehr machen kann. Aber das in so einer modernen, arbeitsteiligen Welt betrifft das immer weniger Menschen. Hinzu kommt ja, und das sehen wir auch in den Daten, dass die Menschen im Alter von 65, dass die viel gesünder sind als früher. Und auch damit rechnen dürfen, noch viel mehr gesunde Lebensjahre zu erleben, was ja eine für sich genommen gute Nachricht ist. Und das passt nicht so ganz zu dem Bild, dass ganz viele Menschen in höherem Alter nicht mehr arbeiten können. Die Tatsache, dass die Menschen älter werden, die hat zum Glück auch den Effekt, dass die Menschen länger gesund bleiben und auch arbeitsfähig bleiben.
Nun hat mein Kollege von zwei Argumenten gesprochen. Das andere, was immer angeführt wird, ist, wenn ich jetzt später in Rente gehe, bin ich ja auch kürzer in Rente. Das ist im Endeffekt ja eine Rentenkürzung. Was entgegnen Sie denn diesem Einwand?
Ich meine, das Argument, das scheint so ein bisschen mehr auf der Hand zu liegen als die Sache mit den Dachdeckern. Wenn ich einen kürzeren Zeitraum Rente beziehe, dann klingt das so, als würde ich in der Summe weniger Rente kriegen. Also da kann man eigentlich zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, zunächst einmal führt ja die längere Lebenserwartung implizit zu einer Rentenerhöhung. Also in den 50er Jahren, da war ein lebend geborener Mann, der hat eine Lebenserwartung von 65 Jahren. Also im Erwartungswert kriegt er ja gar keine Rente. Und so jetzt in den 10er Jahren war die Lebenserwartung eines lebend geborenen Mannes bei 78 Jahren. Der hatte also im Erwartungswert schon 13 Jahre Rente. Das ist im Prinzip ja erst einfach mal bedingt einfach durch die höhere Lebenserwartung ist die Dauer der Rentenauszahlung gestiegen. Also das muss man vielleicht berücksichtigen, dass das erstmal kam. Das Zweite, glaube ich, was bedeutsam ist, wenn man das Renteneintrittsalter erhöht und den Beitragssatz gleich lässt, dann führt das einfach zunächst einmal, wenn man alles andere gleich lässt, dazu, dass die Renten, die monatlichen Rentenzahlungen steigen können, weil erstens die Zahl der Beitragszahler steigt und zweitens die Zahl der Rentenempfänger sinkt. Also ist mehr zur Verfügung, um es an weniger Leute zu verteilen. Das führt zu höheren Renten. Ob also deshalb in der Summe die Rentenzahlungen tatsächlich fallen, wie gelegentlich behauptet wird, das ist gar nicht so klar. Das hängt von einer Reihe von Parametern ab. Insbesondere hängt es davon ab, wie man jetzt den zusätzlichen finanziellen Spielraum, der durch ein höheres Renteneintrittsalter entsteht, wie man den nutzt. Ob man den jetzt eher dazu nutzt, die Erwerbstätigen zu entlasten oder ob man den Spielraum dazu nutzt, höhere Rentenleistungen zu gewähren.
Die Auswirkungen auf die unterschiedlichen Gruppen sind also auch unterschiedlich. Also die Arbeitnehmer und die Rentner würden von einer Erhöhung des Renteneintrittsalters unterschiedlich betroffen sein. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Löst das auch unterschiedliche Reaktionen aus?
Ja, also das ist eigentlich so das Besondere an einem höheren Renteneintrittsalter, dass die Rentner davon nur profitieren können. Ja? Also die müssen jetzt nicht zurück ins Arbeitsleben, wenn das Renteneintrittsalter steigt. Und der zusätzliche Spielraum, der stabilisiert einfach zunächst einmal das Rentensystem und davon profitieren diejenigen, die Leistung aus dem Rentensystem bekommen, sprich die Rentner. Mhm. Das Besondere vielleicht an einem höheren Renteneintrittsalter ist, im Unterschied zu anderen Stellschrauben des Rentensystems, dass die Perspektive aller Erwerbstätigen im Prinzip gleich darauf ist. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen Sie einen 20-Jährigen und einen 40-Jährigen. Wenn die jetzt, sagen wir mal, beide vor der Erwartung stehen, ein halbes Jahr länger arbeiten zu müssen, dann materialisieren sich zwar für den 40-Jährigen sowohl die Nachteile, nämlich länger arbeiten zu müssen, als auch die Vorteile, eine höhere Rente zu bekommen, die materialisieren sich früher als für den 20-Jährigen. Mhm. Aber weil sich beides früher materialisiert, Vor- und Nachteile, ist es im Prinzip für beide gleich. Die haben die gleiche Perspektive darauf. Und das unterscheidet so ein höheres Renteneintrittsalter dramatisch beispielsweise von einer Beitragssatzerhöhung. Der 40-Jährige, wenn der vor einer Beitragssatzerhöhung steht, der zahlt 20 Jahre weniger lang den höheren Beitragssatz als der 20-Jährige. Ja. Das heißt, bei der Frage eines höheren Eintrittsalters, da haben eigentlich alle Erwerbstätigen die gleiche Perspektive, die sich fundamental von der Perspektive der Rentner unterscheidet. Die Erwerbstätigen stehen vor dem Problem, okay, meine Rente wird vielleicht stabiler, aber ich muss länger arbeiten. Und das gilt für alle Erwerbstätigen. Während die Rentner, die sind nur auf der Seite der Vorteile. Und das macht hier, das schafft so eine klare Trennlinie zwischen Erwerbstätigen und Rentnern.
Also müssten in der Theorie alle Rentner dafür sein, dass das Renteneintrittsalter erhöht wird? Ist das auch belegt irgendwie mal durch eine Studie oder durch eine Umfrage?
Ja, wir haben das mit einer empirischen Studie belegt, dass es da eben genau diesen Sprung gibt, dass tatsächlich mein Verhältnis zu der Frage, soll das gesetzliche Renteneintrittsalter erhöht werden, tatsächlich vom Moment der Verrentung abhängt. Hm. Und diejenigen, die gerade in Rente gegangen sind, die haben das stärkste Interesse, dass das Renteneintrittsalter hochgeht, weil die noch eine lange Rentenphase vor sich haben und gerne wollen, dass die nachkommen, länger arbeiten, um die Renten zu finanzieren. Man könnte also fast sagen, am liebsten hätten die es, wenn die nachfolgenden Generationen gar nicht in Rente gehen. Dann wären deren Renten am höchsten.
Welche politischen Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus Ihrer Studie? Leiten Sie da einen Rat an die Politik ab?
Also die Idee zunächst einmal war einfach zu gucken, na, wie ändert sich so das politische Klima im Hinblick auf die Frage. Und da ist unsere Botschaft recht eindeutig. Wenn die Boomer in Rente gehen, dann wird die politische Unterstützung für ein höheres Renteneintrittsalter, die wird deutlich steigen. Also wir hatten ja vorhin die Frage gestellt, sind die Boomer das Problem oder sind die Boomer die Lösung? Also die vielen Boomer schaffen zunächst das Problem und deshalb werden die Boomer, weil sie so sehr für ein höheres Renteneintrittsalter votieren, auch Teil der Lösung sein.
Also glauben Sie, dass es jetzt in den nächsten Jahren wieder eine ernsthafte Diskussion gibt über das Renteneintrittsalter, wo sich auch Politiker wirklich auch dafür aussprechen, was ja derzeit eher nicht der Fall ist?
Ja, davon bin ich überzeugt. Also wenn Sie jetzt etwa jetzt die vor kurzem aufgeflammte Diskussion etwa in der CDU anlässlich des neuen Grundsatzprogramms sich anschauen, dann würde ich sagen, ist das schon ein Anzeichen dafür, dass wir eine neue Diskussion und auch eine veränderte Diskussion darüber bekommen werden.
Sind Sie da wirklich so große Hoffnung? Ich kann mich noch an den letzten Bundestagswahlkampf erinnern. Da gab es auch eine Studie zu diesem Thema, ich glaube vom IB Köln. Da sind die Wissenschaftler also wirklich ganz hart angegriffen worden von der Politik, ja, so nach dem Motto, dass das alles Unsinn sei, was die Professoren da erzählen würden. Das macht meine Hoffnung nicht allzu groß, dass die neuerliche Diskussion, die Sie jetzt erwarten, viel anders verlaufen sollte. Ich habe das die Entwicklung der CDU bemerkt, das ist richtig, aber es stehen ja immer noch die eher links der Mitte positionierten Parteien in der Diskussion, also SPD zum Beispiel, der Kanzler hat sich ja klar dagegen positioniert.
Ja, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir diese Diskussion bekommen werden und dass sie diesmal etwas anders verlaufen wird. Ganz einfach, weil sich das politische Klima verschoben hat, weil die Gruppe derjenigen, die davon profitieren, weil die um einiges größer wird. Also wir hatten also, als die Diskussion vor einigen Jahren aufgeflammt war, da waren wir noch in der Situation, da waren wir noch nicht mal in der Ruhe vor dem Sturm, da waren wir noch in einer schönen Wetterlage. Und in einer schönen Wetterlage sieht die Situation einfach anders aus, als wenn das Problem tatsächlich da ist.
Also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, dass darüber wirklich eine große Mehrheit sagt, ja, das Renteneintrittsalter, das zu erhöhen, wäre irgendwie sinnvoll. Wenn ich jetzt da gerade auch nochmal nach Frankreich gucke, wo es ja diese riesigen Proteste gab, ich glaube, da wurde erhoben von 62 auf 64, Klaus, hilf mir. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwie von 67 auf 68 oder 69 anheben, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass die Bevölkerung dann sagt, ja, juhu. Ist den Politikern eigentlich bewusst, dass sie mit den Rentnern da so einen großen Zustimmer noch bekommen?
Also Frankreich hat auch einen demografischen Wandel, der kommt aber später. Insofern wundert mich das jetzt nicht, dass da der Widerstand in Frankreich so stark war. Also in Deutschland setzt die Alterung früher ein und damit auch der Zuwachs der Rentengeneration. deshalb glaube ich, dass wir da, was wir in Frankreich beobachten, das hat eher mit dem zu tun, was wir in Deutschland vielleicht vor 15, 20 Jahren beobachtet haben. Und ich glaube, die Politiker, die spüren das schon. Und zwar, es geht ja ein bisschen auch darum, wie sehr erkennen die Rentner, was gut für sie ist. Und ich glaube, die verstehen das schon. Ich will das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Wir haben da einen Artikel dazu geschrieben, zu dieser Frage. Und den habe ich meiner Mutter zugeschickt. Meine Mutter, die ist ökonomisch nicht geschult. Und die ist auch schon deutlich über 80. Aber die hat den Artikel gelesen und leuchtete das sofort ein. Und die erzählte mir Folgendes. Die kommt vom Land. Die sagte, früher sei das so gewesen, wenn der alte Bauer den Hof an den jungen Bauern übergeben hat, dann kriegte der alte Bauer aus den Erträgen des Hofes eine Barrente. Ja. Und deshalb war der alte Bauer immer massiv daran interessiert, dass der junge Bauer nicht zu früh Feierabend machte. Das ist genau der Effekt. die Alten, die haben kein Interesse daran, dass die Jungen zu früh Feierabend machen. Das ist und weil die Alten politisch wichtiger werden, werden sie das besser durchsetzen können.
Gut, dann gehen wir jetzt mal davon aus, wir kriegen diese Diskussion. Was mich wirklich freuen würde, dass wir wieder ernsthaft darüber reden, über diese Möglichkeit zur Stabilisierung des Rentensystems. Könnten wir denn da Erfahrungen aus anderen Ländern mit heranziehen, wie wir diese Diskussion führen und vor allen Dingen mit welchen Ideen und welchen Vorschlägen?
Ja, also vielleicht zwei kleine Punkte vorweg. Das eine ist, die Rentensysteme, die unterscheiden sich international dramatisch. Und wie jetzt so Reformen wirken, das hat natürlich ganz viel so mit dem institutionellen Rahmen zu tun. Das ist die eine Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, Deutschland ist, was jetzt die Alterung belangt, gehört eher zu den Vorreiterländern. Ja? Hm. Noch deutlich früher sind die Japaner. Bei den Japanern beobachten wir schon ganz klar eine deutliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Also die reagieren eigentlich so, wie man das erwarten würde. Dann haben insbesondere die skandinavischen Länder, die haben ja so Art Regeln eingeführt, nämlich so eine automatische Verlängerung der Lebensarbeitszeit, wenn die Lebenserwartung steigt. Und das wird ja auch für Deutschland gefordert. Jüngst ist ja auch wieder aus dem Sachverständigenrat die Forderung gekommen. Das scheint den Vorteil zu haben, dass wenn man so eine Regel hat und das nicht immer so gelegentlich und diskretionär verändert, dass dann so die Diskussion irgendwann weg ist. Ja, dann hat man einfach, wenn man sich mal auf eine Regel geeinigt hat, dann ist so ein bisschen, sagen wir mal, der politische Konflikt auch nicht mehr so präsent. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Deutschland über kurz oder lang auch so eine Regelbindung einführen werden. Also es gibt ja so den Vorschlag, dass jedes zusätzliche Jahr an Lebenserwartung, dass das 2:1 aufgeteilt wird, dass man 2 Drittel länger arbeitet, 1 Drittel länger Rente hat.
Dann hoffen wir, dass dieser Vorschlag tatsächlich diskutiert wird, denn das ist auch eine Lösung, die wir schon seit vielen Jahren favorisieren. Zum einen, weil es in anderen Ländern ja ganz gut funktioniert. Und wie Sie sagen, also die Diskussion ist dann vom Tisch. Man muss einmal die Auseinandersetzung führen und hat dann eigentlich für immer die demografische Entwicklung im Griff, weil die Lebensarbeitszeit zum Anteilen folgt. Aber ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, da hat Professor Börsch-Supan in der Kommission zur gesetzlichen Rente, gerechter Generationenvertrag, genau diesen Vorschlag eingebracht und stand da völlig allein in dieser Kommission.
Das stimmt. Also das ist jetzt kein Selbstläufer. Also die Situation bleibt schwierig, aber wie gesagt, die Leute, die das gerne wollen, die nehmen zu. Weil das ist, und ich meine, das ist eben das, was am Ende, das ist die entscheidende Währung in der Demokratie, politische Unterstützung. Ja? Und die politische Unterstützung für längere Lebensarbeitszeiten, die nimmt klar zu.
Nun ist die Lebenserwartung ja auch unterschiedlich in den Bevölkerungsteilen. Also ich hatte mal eine Studie auf dem Tisch, dass Geringverdiener 6 Jahre früher sterben als jetzt irgendwie Akademiker oder ähnliches. Das heißt, wenn man das an die Lebenserwartung koppelt, dann profitieren ja jetzt zum Beispiel höher Gebildete extrem viel stärker davon, weil sie einen ganz langen Ruhestand noch vor sich haben. Meinen Sie, da müsste man dann irgendwie noch da spezielle Reformen machen, um das zu unterscheiden?
Ich meine, das ist ja ein grundsätzliches Problem in so einem Umlageverfahren, nicht? Dass Menschen mit einer kürzeren Lebenserwartung, also die ein höheres Risiko haben, früher zu sterben, dass zu deren Lasten Umverteilung in dem Umlagesystem stattfindet. Ich bin da nicht der Meinung, dass das über das Umlagesystem gelöst werden sollte. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, da weiß ich auch, dass Kollegen das anders sehen. Mein Verständnis von Sozialversicherung, das gilt nicht nur für die Rentenversicherung, sondern auch für Krankenversicherung und so, ist ja, dass wir alle Risiken poolen. Wir poolen bei der Gesundheitsversicherung, da poolen wir Menschen mit höheren Krankheitsrisiken mit Menschen mit geringeren Krankheitsrisiken. Und in der Rente poolen wir bisher Menschen mit höheren Sterberisiken mit Menschen mit geringeren Sterberisiken. In beiden Fällen findet immer, das ist in der Versicherung so, wo man Risiken poolt, eine Umverteilung zwischen denjenigen, die Glück haben und denjenigen, die Pech haben, poolt man. Ich bin eher der Meinung, dass wir solche Umverteilungsfragen eher so über das allgemeine Steuertransfersystem regeln sollten. Und ich glaube, wir sind in Deutschland gar nicht so schlecht damit gefahren bisher mit einer Sozialversicherung, die versucht, das so ein bisschen zu trennen.
Sie hatten gerade erwähnt, dass Sie in dem Punkt ein bisschen eine andere Meinung vertreten. Das machen Sie ja auch mit dem Blick auf die Boomer. Ja? Da sind ja viele Ihrer Kollegen anderer Auffassung, dass die Boomer ein absichtliches Problem sind. Daher würde mich mal interessieren, gab es denn auf Ihre Studie und auch auf die Veröffentlichung, Sie hatten ja von dem Beitrag gesprochen, der in der FAZ erschienen ist, gab es denn da von Kollegen Reaktionen? Gab es einen Disput drüber?
Also es gab eigentlich, was so den, jetzt sagen wir mal so, die wissenschaftliche Community anbelangt, keine großen Diskussionen. Ich habe das auf mehreren Tagungen vorgestellt. Was eigentlich ganz schön war, dass dieser Effekt, viele hatten den Effekt bisher nicht auf dem Schirm. Ja, insofern, das ist ja, ich finde, wenn man darüber nachdenkt, ist es recht einleuchtend, aber bisher haben wir über den demografischen Wandel insbesondere als ein ganz großes Problem gesprochen, im Sinne von, es wird immer schlimmer. Und waren dann eben viel davon die Rede von der Gerontokratie und so weiter und so fort. Und alles fließt nur noch an die Alten. Natürlich haben die Alten Interesse daran, etwas rauszubekommen aus dem System. Aber sie haben eben auch ein Interesse daran, dass das System finanzierbar bleibt. Und diesen Aspekt, den haben wir beleuchtet. Und das war im Kollegenkreis eigentlich gar nicht so kontrovers. Das war ja so, ach ja, das ist ein Punkt, den haben wir vielleicht so noch nicht gesehen. Also das war, also da hatte ich eher das Gefühl, da hätte ruhig noch ein bisschen mehr Disput sein können.
Bringt die Wissenschaft voran, ja.
Ja, genau. Aber weiß nicht, ob es mich gewundert hat, ich habe tatsächlich ungeheuer viele böse Briefe, auch Zustimmung, ungeheuer viele böse Briefe gekriegt nach der Veröffentlichung in der FAZ. Also da zum Teil wüste Beschimpfungen.
Das ist das Los der Wissenschaftler, die nach vorn preschen.
Ja, ich kann damit umgehen. Also.
Gab es denn auch von Seiten der Politik schon Reaktionen auf Ihre Vorschläge?
Also von Seiten der Politik kam bisher eigentlich gar nichts. Also das. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir, das hatte ich ja vorhin gesagt, ich glaube, wir sind, was diese Dinge anbelangt, im Moment so in einer Situation, die man durch Ruhe vor dem Sturm vielleicht beschreiben kann. Also die Diskussion, die beginnt und die wird jetzt sicher fortgeführt werden.
Also die Reaktionen von der Politik, die kennen wir. Wir haben vor einiger Zeit auch mal eine Studie aufgelegt, wo es um die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung gab, wo wir überlegt hatten, ob man vielleicht die Finanzierungsgrundlage etwas verändert. Und da haben wir die gleiche Erfahrung gemacht, wie Sie, null Reaktion aus der Politik. Deswegen würde mich interessieren, werden Sie weiter forschen zu diesem Thema? Gibt es da schon Projekte?
Ja, wir haben jetzt so ein Papier, das... Das trägt den Titel Why the Legal Retirement Age is Too Low in a Democracy, also warum das gesetzliche Renteneintrittsalter zu niedrig ist in einer Demokratie. Und beleuchten wir nochmal so ein bisschen den Aspekt, aber jetzt tatsächlich mehr so aus der Frage, was sollte die Politik machen? Also da, es geht nochmal so um diesen klar abgrenzbaren Konflikt zwischen Erwerbstätigen einerseits und Rentnern andererseits. Und die Frage ist dann ja, wie kann es gelingen, das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen? Das eine ist natürlich, das hatte ich ja gesagt, die politische Unterstützung nimmt zu, weil das politische Gewicht der Rentner steigt. Aber um jetzt eben auch die Erwerbstätigen zu gewinnen, sollte die Politik Folgendes machen. sie sollte die zusätzlichen finanziellen Spielräume, die durch so ein gesetzliches höheres gesetzliches Renteneintrittsalter entstehen, die sollte sie nutzen, um die Erwerbstätigen mit an Bord zu nehmen, indem man sie ein Stück weit kompensiert. Die Rentner hat man sowieso. Die sind sowieso dafür. Ja. Ja. Und jetzt geht es darum, diejenigen, die dagegen in Opposition stehen, dass man die stärker mit an Bord nimmt. Also man hat in der Vergangenheit, und das war möglicherweise, gut, das hat dann eben so mit politischen Gleichgewichten zu tun, als wir in den Nullerjahren das gesetzliche Renteneintrittsalter durch diese Anpassung bis 2031 erhöht haben, da hat man ja wenig später diese Rentengarantie eingeführt, die dazu führt, dass die Renten trotz der Dämpfungsfaktoren nicht sinken können. Das war ja im Prinzip so eine Art, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Geschenk an die Rentner, aber das war eine Rücknahme früherer Reformen. Mhm. Und also ein höheres gesetzliches Renteneintrittsalter zu verbinden mit höheren Zahlungen an Rentner, das ignoriert die Tatsache, dass die Rentner sowieso dafür sind. Man bringt dann eher die Gegenseite noch stärker in eine Oppositionsstellung. Also mein Rat an Politiker wäre, ja, setzt das auf die Agenda, nutzt aber die zusätzlichen finanziellen Spielräume eher dazu, die Erwerbstätigen zu entlasten.
Herr Wigger, am Ende unseres Podcasts stellen wir unseren Gästen immer zwei Abschlussfragen. Das möchten wir auch mit Ihnen so machen. Die erste Frage ist wahrscheinlich schnell beantwortet. Sie sind der neue Chef des neu geschaffenen Rentenministeriums. Was wäre denn so Ihre erste Reform, wenn Sie sofort das Renteneintrittsalter erhöhen?
Also so, wenn ich politischer Opportunist wäre, würde ich noch 2-3 Jahre warten. dann ist die Situation besser. Aber grundsätzlich ja, ich glaube, wir sollten das gesetzliche Renteneintrittsalter erhöhen. Das würde ich auch auf die politische Agenda nehmen. Aber ich würde es eben verbinden mit einer Kompensation für Erwerbstätige. Dass tatsächlich die finanziellen Spielräume, die dadurch eröffnet werden, genutzt werden, um die Erwerbstätigen zu entlasten.
Unsere zweite Abschlussfrage zielt auf Ihre persönliche Vorsorge. Wir würden gerne wissen, wie sind denn Sie fürs Alter abgesichert?
Ja, da muss ich jetzt gestehen, dass ich gar nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bin. Und das hat auch tatsächlich schon zu wüsten Beschimpfungen geführt. Ich bin ja Beamter und die Beamten haben ja so ihren eigenen Regelkreis für die Altersversorgung. Also ich werde irgendwann in Pension gehen und das wird gelegentlich auch übersehen. Die meisten Beamten, die müssen ja auch bis 67 inzwischen, also jetzt in Zukunft arbeiten. Ich glaube, in Berlin ist es noch ein bisschen anders. Ja. Da die Landesbeamten von Berlin, die gehen immer noch mit 65 in Ruhestand. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Land Berlin das irgendwann auf die Idee kommt, das auch zu ändern. Also ich bin Beamter und dann mache ich das, was alle machen, ein bisschen sparen, so ein bisschen. aber ich muss dazu sagen, vielleicht ein persönliches Ding. Ich habe ja 3 Kinder, ne? Und die, wenn ich in Rente gehe, dann sind die alle durch. Also dann, das heißt, das findet so ein gewisses
Entlastung bei den Kindern.
Ja, also mein Einkommen wird zwar sinken, aber
die Haushaltskasse wird entlastet.
Gleichzeitig wird die Haushaltskasse entlastet, genau.
Professor Wigger, recht vielen Dank für das Gespräch. Wir werden mal die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre auf die politische Diskussion schauen, in der Hoffnung, dass Ihre Vorschläge, Ihre Ideen gut aufgenommen worden sind.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, machen Sie es gut. Tschüss.
So, Annika, habe ich dir am Anfang zu viel versprochen?
Nein, ich weiß jetzt, worauf du hinaus wolltest. Also ihr als Babyboomer plündert zwar die Rentenkasse, aber ihr tragt dann auch zur Lösung bei, weil ihr euch dann auch für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters einsetzen werdet. Und da gab es ja bis jetzt eigentlich nicht so Mehrheiten für.
Und ich fand das Beispiel mit den Bauern so gut. Ja?
Ja.
Da ist so ein bisschen wie zwischen uns beiden. Ne? Also ich habe ein großes Interesse, dass du möglichst spät Feierabend machst.
Ich arbeite extra lang, damit du eine super Rente kriegst, Klaus.
So, aber für heute soll es das gewesen sein.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.